Herr Jesus Christus, und so stehen wir in diesen Augenblicken vor dir, unserem Gott, und beten dich an, geben dir an diesem Vormittag in diesem Haus die Ehre, danken dir, dass du uns die Gelegenheit gibst, so zusammenzukommen, dich in die Mitte zu stellen, dich zu feiern, und danken dir, dass du selber hier bist, unser gekreuzigter, unser auferstandener, unser wiederkommender Herr. Und wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist ansprechen möchtest, dass du unseren inneren neuen Menschen, diesen Christusmenschen in uns, dass du ihn erreichen willst. Und wir bitten dich, dass das heute geschieht. Du kennst unsere Unterschiedlichkeit und sie ist für dich überhaupt kein Hinderungsgrund. Du kennst unsere Situation und sie ist für dich keine Schwierigkeit. Du kennst unsere Beziehung zu dir und du kannst sie nutzen. Und wir bitten dich, lass es heute geschehen, dass Worte von dir, Lehre von dir in unser Leben kommen, uns trösten, aufbauen, korrigieren, ermutigen, damit wir den Weg, den du uns gegeben hast, so gehen, wie er dir Ehre macht, wie er andere segnet und wie er uns zum Glück dient. Wir danken dir für diesen Tag und wir bitten dich, dass du ihn segnest. Und wir bitten dich für das ganze Team derer, die in welcher Rolle auch immer zum Gelingen dieses Tages beitragen. Segne sie und tu ihnen wohl. Und dann sei schützend über diesem Haus und all dem Geschehen hier. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Die Welt gehört dir. Alle Mächte, alle Kräfte sind von dir gesteuert und gehalten. Du bist unser Schutz, du bist unser Hirte. Gelobt seist du, unser Haupt und Herr. Amen. Amen. Anders sein, anders bleiben, gerne leben im Kontrast, so steht es über unserem heutigen Tagesseminar. Und wir brauchen natürlich ein paar Zugänge, ein paar Ankommensätze, die da wichtig sind. Und vielleicht fangen wir einmal so an, dass die Formulierung anders bleiben nicht von mir kommt, sondern es ist eine Formulierung, die beim Jubiläum aufgetaucht ist, des AB-Vereins, dem Haus Bethanien. Die haben vor ein, zwei Jahren ihr 175-jähriges Jubiläum gefeiert und die haben ihr AB-Kennzeichen mit anders bleiben als Thema drüber geschrieben. Und als ich das sah, dachte ich, oh wie gut, da mache ich ein Thema draus. Also ich habe es ein ganz klein bisschen abgekupfert, aber damit dem Copyright Rechnung getragen, indem ich es als allerersten Satz heute gesagt habe. Also, anders leben, anders werden, anders sein, anders bleiben. Richtig gutes Thema, das wir heute haben. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, man könnte denken, mit dieser Andersartigkeit knüpfen wir ein klein wenig an dem, was so zurzeit en vogue ist im gesellschaftspolitischen Kontext. Da ist es ja ganz, 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 ganz wichtig, die Andersartigkeit zu erkennen und die Andersartigkeit, wie auch immer sie dann inhaltlich bestimmt ist, zu akzeptieren und nicht in die Diskriminierungsfalle zu laufen, zu tolerieren. Alles soweit erkannt und begriffen. Wir erleben ja nur im gesellschaftspolitischen Horizont, dass das richtig schwierig ist mit den anderen. Denn uns wird ja gesagt, wer die guten anderen sind, die man zu tolerieren und zu akzeptieren hat, und wer die unguten anderen sind, die wir nicht zu akzeptieren und zu tolerieren haben. Und das macht natürlich rein gesellschaftspolitisch schon enorm schwierig, denn unter dieser Überschrift geschieht natürlich zurzeit eine der größten Diskriminierungen überhaupt, weil ich nun immer vorgesagt kriege, was sind die Guten, was sind die Unguten. Aber wir merken, der Hintergrund ist der Gruppenbegriff. Der Gruppenbegriff. Und natürlich haben wir heute Morgen mit die anderen, wir die anderen, auch einen Gruppenbegriff. Und unser Gruppenbegriff leitet sich nun tatsächlich aus einem biblischen Kontext ab. Und das, denke ich, sollten wir unabhängig von allen gesellschaftspolitischen Welten miteinander hier ganz kurz klären. Wenn wir von den anderen sprechen, uns den anderen, sind Menschen gemeint, die aufgrund des Handelns des allmächtigen Gottes in Jesus Christus zu anderen wurden. Worin die Andersartigkeit besteht, dazu mehr in den kommenden Stunden. Aber erst einmal, dass das klar ist, dass dieser Begriff losgelöst ist, ein Stück weit losgelöst, wenn es auch Überschneidungsmöglichkeiten gibt, vom allgemeinen gesellschaftspolitischen Trend. Das ist das Zweite so als Anmerkung. Das dritte an Anmerkung ist, dass mich ganz persönlich dieses Thema seit einer ganzen Reihe von Jahren berührt. Und zwar mit einer ganz subjektiven Erfahrung, die in meinem Dienst, meinem Leben, meinem Sein als Christ zusammenhängt. Auch einer, der mitverantwortlich ist in diesem Haus und mit vielen Jesusleuten unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Generationen spricht. Und natürlich auch das alles beobachtet und wahrnimmt, was so im Horizont unseres kleinen Landes auf dieser Erde so mit dran ist. Jeder hat da seine selektive Wahrnehmung, das weiß ich. Und ich habe auch nur ein rein subjektives Bild. Aber die Andersartigkeit meiner Person, ich sage es mal ganz persönlich von mir, fällt immer mehr auf. Und das hat sich tatsächlich für mich als alten Mann, wenn ich an die Jugendzeit zurückdenke, tatsächlich erkennbar gewandelt. Der Witz ist nämlich, ich bin schon seit 50 Jahren so. Ich bin schon seit 50 Jahren, also plus minus, ja, seit 50 Jahren so, mein inhaltliches Gedankengebäude, meine biblische Wahrnehmung, mein Glaube, meine Nachfolge, die ganzen Grundlinien, klar haben sich ein paar Sachen geändert, aber die ganzen Grundlinien sind eigentlich seit einem halben Jahrhundert da. Nur um mich herum hat sich die Welt dramatisch gewandelt. Das heißt, ich war immer anders, aber die anderen waren auch anders. Das heißt, da waren mehr andere. Und jetzt hat sich das ein ganz klein wenig bis teilweise dramatisch verändert. Das gesellschaftspolitische Umfeld ist das eine. Ja, wir leben in einem ganz anderen Kontinent als noch vor einem halben Jahrhundert. Da brauchen wir nicht lange drüber reden, das ist ganz eindeutig. Aber wir leben auch in einem anderen christlichen, kirchlichen Kontinent und Land als vor einem halben Jahrhundert. Das ist auch etwas, was uns, denke ich, miteinander, so unterschiedlich wir konfessionell aufgestellt sind, verbindet. Die Reihen im kirchlich-christlichen Kontext um sie herum, die lichten sich gewaltig. Das heißt, das sind ganz, ganz viele, mit denen Sie, die Sie mit mir älter sind, seit Jahren, Jahrzehnten einer gewissen Gruppenempfindung unterwegs waren, sind einfach nicht mehr da. Das heißt nicht, dass ich mich geändert habe, sondern die haben sich geändert. Und dadurch wird die Reihen um mich herum etwas dünner besiedelt. Und die Andersartigkeit fällt natürlich dann viel mehr auf. Ist doch ganz klar, wenn es einen Wald gibt, fällt der Baum nicht auf. Wenn ich in der Wüste bin, fällt der Baum auf. Also das ist ein Extrembeispiel, aber damit Sie wissen, was ein ganz klein wenig ich meine. Und diese Erfahrung mache nicht nur ich alleine. Ich denke, der ein andere macht sie in unterschiedlicher Dimension, auch in seinem Umfeld. Neben diesem Wahrnehmen des Anderen, des Fremden, kommt natürlich auch dann damit gleich einher, dass sich nicht mehr so heimisch fühlen. Dieses Fremdheitsgefühl hängt natürlich damit zusammen. Der andere ist immer der Fremde. Und der Fremde ist immer der, der ein klein wenig auch ein bisschen Sonderstatus hat. Ob er es nun will oder nicht, ob er es zelebriert oder versucht zu unterdrücken, alles Einzelthemen. Nur die Wahrnehmung, nur die Wahrnehmung. Neben dieser subjektiven Wahrnehmung, die man als negativ bezeichnen könnte, haben wir natürlich auch eine enorm positive Entwicklung. Und die möchte ich gerne auch Ihnen bewusst deutlich machen, dass ich mit ganz großer Freude sehe, was in den nächsten Generationen der Jesusleute heranwächst. Das macht mir große Freude. Denn das, was da in einer großen Selbstverständlichkeit heranwächst, wir hoffen, wir haben unseren ganz kleinen Mini-Lehrbeitrag auch in dieser Hütte dazu beigetragen, was da heranwächst, ist eine größere Selbstverständlichkeit der Andersartigkeit. Das zu akzeptieren und nicht im Sinn von einer Wehleidigkeit, sondern im Sinn von, so ist es. Und weil es so ist, und weil es biblisch, lehrmäßig darauf kommen wir, so ist, werde ich das ganz bewusst jetzt so leben, praktizieren, durchziehen. Ich werde so sein. Und dieses Anderssein nicht im Sinn eines Manko, eines Minus, eines Oh schade, oh wie dumm, sondern im Sinn von, das bin ich, so lebe ich und so will ich leben, so werde ich leben, so kann ich leben, so muss ich sogar leben, gibt mir, dem anderen, enormen geistlichen Rückenwind. Denn der Heilige Geist, der da in Ihnen wohnt, unterstützt ja genau Sie in Ihrer Andersartigkeit und das ist nun eine positive Entwicklung. Also das Negative, Anführungszeichen, es wird dünner, es wird auffälliger, es wird markanter, es wird profilierter, es wird einsamer, es wird schwieriger, es gibt mehr Gegenwind. Ja, dem Positiven gegenüberstellen, Jesus-Leute leben gelassener, entspannter, profilierter, klarer, fröhlicher, pointierter als die anderen. Und diese doppelte Mischung, die möchte ich gerne heute Morgen natürlich mit Ihnen ein klein wenig präsentieren. Die Andersartigkeit kann man ja unterschiedlich beschreiben. Manch einer von Ihnen kennt noch dieses alte christliche Kinderlied vom lebendigen Fisch. Erinnern Sie sich dran, der tote Fisch, der schwimmt mit und der lebendige Fisch, der schwimmt dagegen. Schauen Sie sich nochmal das Bild an, was passiert. Ich sage das immer gerne, wenn Sie morgen Vormittag am Ende des Gottesdienstes auf der langen Steinbacher Höhe die Haupttreppe hochkommen wollen, wenn andere runtergehen. Das ist so das Gefühl, dann sind Sie anders. Ja? Und dieses Gefühl, oder Sie gehen gegen den Lauf der Rolltreppe rauf oder irgend sowas, da haben Sie genau dieses Gespür, was diesen Tag so ein ganz klein wenig heute bestimmen kann. Aber natürlich gehört dazu auch ein Erfahrungskontext, den wir nicht ausblenden wollen, der mit Angst zu tun hat, mit Ausgrenzungserfahrungen und selbst in unserem Kontext auch mit Konsequenzen dieser Andersartigkeit, die man insbesondere in mindestens 2, 3 großen Feldern sehr schnell festmachen kann. Andersartigkeit ist beziehungseingrenzend und schädigend manches Mal. Andersartigkeit hat auch Auswirkungen, je nachdem, wo Sie sind, für Ihren beruflichen Kontext. Selbstverständlich wird Andersartigkeit, je nachdem, wo Sie sind, nicht unbedingt geliebt und geschätzt und gefördert. Und Andersartigkeit hat auch für Ihren sozialen Kontext manches Mal ganz schön Folgen. Das muss man auch sehen, selbst in unserem noch friedlichen Raum. Das als nächsten Abschnitt. So, und jetzt natürlich, nachdem ich das gesagt habe, mit unserem AB-Verein und der allgemeinen gesellschaftspolitischen Lage und meiner subjektiven Wahrnehmung von Negation und Position, entdecken wir natürlich das, was wir jetzt gerade so miteinander in Spiegelstrichen abgearbeitet haben, dass das Thema, was wir heute hier behandeln, ein uraltes Thema ist. Das ist doch kein modernes Thema. Es ist kein Thema, wo wir in einem langsam entchristlichten Restkontinent von Europa merken, oh, wir sollten mal über die Frage der Andersartigkeit nachdenken, sondern das fängt ganz, 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 ganz vorne an. Und wenn ich ganz, ganz vorne meine, dann meine ich, es fängt unmittelbar an nach 1. Mose 3. Nach 1. Mose 3 gibt es nämlich ein faszinierendes Erkennen in den biblischen Texten. Und damit sind wir beim Tagesseminar da, wo wir eigentlich hingehören. Denn beim Tagesseminar, ich erinnere Sie, geht es uns nicht zuerst darum zu sagen, was denken gerade die anderen, welche Meinung sollten wir filtern und aufnehmen. So beim Tagesseminar, auch heute, geht es uns grundlegend darum, was sagt uns zu diesem Thema die Bibel, Gottes Wort. Weil wir eine große Entscheidung getroffen haben, die wir mutig und konsequent umsetzen, nämlich, dass die Bibel für uns das absolut tragfähige Wort unseres Gottes ist und nichts, absolut nichts, die Bibel toppen kann. Und wir deswegen, wenn wir gegründet sind und zurückgeführt werden mit Lehre auf die Bibel, natürlich auf einem unwahrscheinlich göttlichen Grund stehen und das genießen, uns immer wieder biblisch auf diesen Grund zurückzuziehen. Tagesseminare sind biblische Lehrseminare. Was lehrt uns die Bibel zu diesem Thema? Die Bibel lehrt uns zu diesem Thema, dass es von Anfang an, seit 1. Mose 3, ich nenne es einmal so, die sogenannte Anderslinie gibt. Es gibt die Anderslinie. Und die wird in den biblischen Kontexten sehr gut beschrieben. Sie sind mit mir biblisch so weit beheimatet, eben den meisten von Ihnen, dass Sie wissen, 1. Mose 3 haben wir die Beschreibung von dem sogenannten Sündenfall, von diesem Bruch, von diesem dramatischen Bruch in der Menschheitsgeschichte, die Menschen herausgelöst hat aus der heilvollen, schöpferischen Beziehung zu ihrem Gott. Diese Tür ist zu, das Paradies ist zu. Und es gibt diesen Bruch tatsächlich und nach dem Bruch erfolgt unmittelbar jenseits des Paradieses dann dieser erste Mord, dieser Brudermord von Kain, der den Abel dann entsprechend umbringt. Und mit diesen beiden Figuren, mit Abel und Kain, haben Sie nun tatsächlich jetzt die Erkenntnis im biblischen Text, dass es zwei große Linien gibt. zahlenmäßig eine riesengroße Linie, die Majoritätslinie, die sogenannte Keins-Linie. Es gibt eine riesengroße Keins-Linie. Das ist die Majorität der Menschheit seit Jahrtausenden, die außerhalb und gegen und ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ihren Weg geht. Das ist die Mehrheit. Und neben dieser Linie gibt es die Anderslinie. Und diese Anderslinie fängt nicht erst mit ihm oder mit Jesus an, geschichtlich, neutestamentlich, sondern die Anderslinie beginnt tatsächlich im Alten Testament mit dieser Figur, mit diesem Abel. Denn dieser Abel wird gekennzeichnet als einer, der nun geglaubt hat. Und das ist das Markenzeichen der Anderslinie. Das sind Menschen, die zwar in Anführungszeichen ganz normal sind und auf dieser Erde leben, wie die Majorität auch, aber ihre Andersartigkeit besteht darin, dass sie nun in ihrem Menschsein eine besondere Qualifizierung haben, nämlich ihren Kontakt und ihre Beziehung zum lebendigen Gott. Neutestamentlich, alttestamentlich, auf die Differenzierung kommen wir noch. Und deswegen beginnt mit 1. Mose 4, hochinteressant beschrieben in der Bibel, von vornherein die Menschheitsgeschichte immer zweigleisig in ihrer Beschreibung. Immer zweigleisig in ihrer Beschreibung. Die eine große Linie des Lebens, des Seins ohne die Beziehung zum lebendigen Gott und die Minoritätslinie, die Anderslinie, ebenso beschrieben. Das können Sie im Alten Testament nachschauen, wenn Sie entdecken, in 1. Mose 4 kommt ein sogenannter erster kurzer Stammbaum. Der erste kurze Stammbaum gehört der Majoritätslinie, gehört dem Kain. Es wird ein Kain-Stammbaum angefangen, um zu sehen, wie geht das denn weiter? Wie geht die Linie nach 1. Mose 3 weiter? Wie geht die Majoritätslinie weiter? Und da landen Sie dann in der 7. Position bei dem sogenannten Lamech. Und Lamech ist dann der, der eben dann als Maßgabe für sein gesamtes moralisches, ethisches Handeln innerhalb der Menschheitsgeschichte das so sagt: Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und einen jungen Mann für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber ich, Lamech, 77-mal. Klare Vorgabe des weltanschaulichen geistigen Rahmens, in dem dieser Mann und die Menschheitsgeschichte unterwegs ist. Richtig? Erste Welt, 7. Position im Kain-Stammbaum. Und jetzt gibt es den Anders-Stammbaum. Und der Anders-Stammbaum kommt logischerweise später, 1. Mose Kapitel 5. Und im Anders-Stammbaum können Sie ebenfalls die 7er Reihe durchgehen und kommen an der 7. Station auf eine Parallelfigur. Also hier bei der Majorität landen Sie in der Lamech-Welt und im Anders-Stammbaum landen Sie bei Henoch. Ja, das sind jetzt mal zwei verschiedene Figuren. Und allein das zeigt uns das Thema in seiner biblischen Fundierung Größe und Grundsätzlichkeit. Wir haben hier tatsächlich auch einen Menschen, der zu der Zeit gelebt hat. Da ist die Lamech-Welt und da ist die Anderslinie. Und der Anderslinie steht an derselben Position 7 ein Henoch. Und von einem Henoch heißt es, und er wandelte mit Gott. Ja, das ist jetzt mal anders. Das ist jetzt mal anders. Und dieses Anderssein zeigt sich, er wandelte mit Gott. Gott nahm ihn hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Dieses Vorabbild der Wegnahme, der Entrückung, was da abgebildet ist. Aber der entscheidende Unterschied ist, er wandelte mit Gott. Das ist anders. Und damit sind Sie mittendrin. Merken Sie, jetzt haben wir schon das ganze Thema schon gut grundgelegt. Es ist kein modernes Thema. Es ist kein Randthema. Es ist ein Fundamentalthema heute. Und ich hoffe, dass Sie das vorher schon gewusst haben, spätestens jetzt merken, wir müssen das auch grundsätzlich und fundamental angehen. Und nicht nach dem Motto, oh, ich fühle mich nicht wohl, mehr wohl in Deutschland. Das ist doch das ist der Nachklapp vom Nachklapp vom Nachklapp. Sondern viel fundamentaler und merken, wir rutschen tatsächlich in die Grundlagengeschichte der Weltgeschichte hinein und sind jetzt bei dieser Bedeutung angekommen. Und ich hoffe, dass dieses wichtige Thema Sie verstehen, aufnehmen können und dass es Ihr geistliches Leben dann auch tatsächlich inspiriert, ein Stück Orientierung gibt und Sie ermutigt, glücklich macht, korrigiert, was auch immer. So, das war die Einleitung. Jetzt sind Sie mit mir drin. Und wenn Sie mit mir drin sind auf biblischem Grund, dann merken wir, dass wir tatsächlich heute eine ganz elementare, schlichte Gliederung haben und im dritten Teil noch ein bisschen differenzieren. Also der erste Teil ist jetzt erkennbar, worüber wir jetzt reden müssen. Wir müssen reden über den einen ganz anderen. Das ist der erste große Punkt. Der eine ganz andere. Und dann haben wir ein zweites Feld und in diesem zweiten Feld werden wir sprechen über seine vielen anderen. Ja? Also der eine ganz andere und dann seine von diesem anderen die vielen anderen. Und mit diesen beiden Teilen haben wir eine Fundamentierung und ein Grundverständnis geschaffen für dieses Thema. Um in einem dritten Teil dann natürlich jetzt das Gebäude aufzubauen, nämlich jetzt der eine andere und seine vielen anderen und ihr Anderssein. Und wenn wir über das Anderssein der anderen unter dem großen Anderen sprechen, dann wollen wir natürlich das einfach mal ein bisschen verstehen. Und wir haben natürlich in einem zweiten Feld, wollen wir gerne unterschiedliche Praxisräume des Anderssein, des Anderssein auflisten. Woran merkt man das denn? Was haben Sie vorher denn Ihrem Gegenüber gesagt? Woran merkt man das denn, das Anderssein? Und landen in einem dritten abschließenden Teil dann natürlich noch in Modellen, Biografien des Andersseins. So ist der Aufriss für diesen Tag ganz, ganz, ganz grob gedacht. Aber klar, biblische Fundamentierung haben wir gelegt mit 1. Mose 4 und 5, ein Grundverständnis, woher das Anderssein seine Begründung hat, und die Anderslinie haben wir entdeckt und wenden uns nun zu dem einen ganz anderen, der da in der Mitte der ganzen Geschichte steht, der das ganze Problem der Andersartigkeit verursacht hat. Und das ganze Problem, dass da ein anderer hineinkommt, hängt nun an dieser einen Figur und die hängt an Jesus. Es hängt an Jesus. Nehmen Sie Jesus aus der ganzen Geschichte raus, implodiert die ganze Anderslinie. Das heißt, das Elementare der ganzen Thematik heute, des ganzen Anderssein, hängt an dieser einen anderen Person, an diesem Jesus. Und jetzt erleben wir etwas Faszinierendes, wenn wir uns darauf einlassen, dann merken wir, der ist ja viel mehr anders, als ich dachte. Dieser Jesus ist viel mehr anders, als ich dachte. Und das haben die damals schon im biblischen Kontext der Evangelien natürlich gespürt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die historisch hineingucken in diese Andersartigkeit von Jesus. Und wenn Sie mal dafür jetzt eine Sensibilität haben, dann springen bei Ihnen garantiert eine ganze Sorte von Bibeltexten auf, die Sie unter diese Überschrift setzen können. Mensch, ist der anders. Der ist sowas von anders. Warum ist der so anders? Kann der nicht ein bisschen weniger anders sein? Und das Problem bei diesem Jesus ist, er ist viel mehr anders, als die meisten denken, dass er anders ist. Also, nehmen wir einmal allein den jüdischen Kontext. Das war doch ein ganz normaler Jude. Man könnte sagen, kein Problem. Es gab ja ein paar Millionen. Jetzt muss es doch keine Schwierigkeit sein, den Typ auch noch zu integrieren in das Judentum des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Und Sie merken, es klappt nicht. Der ist so anders. Sie haben sich ja in Anführungszeichen bemüht. Die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Gruppen, die Religionsgruppen, die Leitungsgruppen haben sich ja bemüht, aus ihrer Sicht den Jesus zu integrieren. Und dann soll er bitte aber auch so sein, dass er integrierbar ist. Und jetzt kann man diesen Jesus nicht integrieren. Der ist so anders. Erkennbar für uns heute fremd, aber für die damals natürlich wie so ein Aufploppen, diese ununterbrochene Sabbatproblematik. Das ist ja für uns Heidenchristen ein anderes Themenfeld. Aber jedes Mal, wenn die Sabbatproblematik auftaucht, sagt eigentlich der Text, ich bin anders, ich bin anders, ich bin anders. Es ploppt immer auf. Und es ist doch nicht so schwierig, bitteschön, sich in dieses jüdische System als Jude zu integrieren und es bitte so zu übertragen, wie wir es jetzt zu unserer Zeit machen. Und er, nein, nein, er geht immer dagegen. Er heilt am Sabbat, er predigt am Sabbat,
Er lehrt am Sabbat. Er lässt seine Jünger am Sabbat. Ach, sie wissen das. Es ist so dieses anders, anders. Und er sagt es auch. Er sagt es. Ich habe in diesen Tagen meine Bibel lese. Ich finde es immer sehr liebevoll, wenn ich in der Vorbereitung für irgendwas hier in diesem Haus bin und flankierend kommt in meiner persönlichen Bibellese dann noch die entsprechende Unterstützung dazu. In meiner Bibellese mich konzentriert aufs Johannesevangelium. Und im Johannesevangelium finden sich eine ganz rote Linie, in der zum Ausdruck gebracht wird, ich passe nicht rein, sagt Jesus. Johannes 7,7. Jesus spricht zu ihnen, zu den Brüdern, die ihn gerne öffentlich in Jerusalem sehen wollen. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Ich bin der andere. Und dann, die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie. Herr Jesus, Ablehnung von der Majorität. Warum denn? Du bist doch so nett. Du bist doch unkompliziert, du bist doch nur einer. Wo ist das Problem? Sie hasst mich, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Oh, merken wir? Oder, ich lese Johannes 8, einige Verse, dann kriegen Sie es nochmal mit. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 21, Jesus sagt zu ihnen, ich gehe hinweg, ihr werdet mich suchen, ihr werdet eure Sünde sterben. Und wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und ich sage, was redet denn von Stuss? Wer ist das denn? Was meint er denn? Was macht er denn? Und dann geht es ja weiter in Kapitel 8. Ich weiß, dass ihr äußerlich Abrahams Kinder seid. Aber obwohl ihr Abrahams Kinder seid, sucht ihr mich zu töten. Denn meine Worte finden bei euch keinen Raum. Spüren Sie überall diese Distanz? Er sieht und benennt die Distanz. Ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit sagt, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Und deswegen redet er weiter. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Aber wenn jemand anders ist, dann ist er Jesus. Er sieht sich als nicht verstanden. Er erkennt sich als anders und betont den Unterschied. Ihr habt mein Wort nicht gehört. Ihr habt, und jetzt kommt da dieser Spitzensatz, der uns nervös macht, in Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater und eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und ich, Jesus, distanziere mich von dieser Vaterschaft. Ich bin anders. Und damit kristallisiert sich ja das ganze Thema heraus. Von wem wird denn die Majorität bestimmt? Wer hat denn über der Majorität das Sagen? Wer ist denn der geistige Vater? Wer steht denn dahinter? Äußerlich sagen sie Abraham. Letztendlich seit 1. Mose 3 muss man sagen, nein, da gibt es einen anderen geistigen Vater, eine diabolische, teuflische Macht, einen, den nachher der Apostel Paulus im Neuen Testament den Gott dieser Welt nennt, der bestimmt, der ohne Gott und gegen Gott agiert und der die Welt unter sich hält, festhält, bis auf die Anderslinie. Mensch, bis auf diese Anderslinie. Und diese Anderslinie, wie gesagt, die gibt es seit Abel, die ist da. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose. Verstehen Sie? Eine Anderslinie. Aber die Majorität ist raus. Woran hängt es? An dem anderen. An diesem Jesus. An diesem Jesus. Jetzt kommt er und ist so anders. Er bringt seine Lehre, er lehrt vom Vater und ruft die Menschen eine Beziehung zu ihm und zum Vater. Er bringt seinen Weg
Und was natürlich die Andersartigkeit von Jesus absolut auf die Spitze treibt, ist diese im Zentrum der Jesus-Person stehende Tat. Diese eine ultimative Tat, die Jesus getan hat. Das katapultiert ihn natürlich endgültig in das Zentrum aller Andersartigkeit. Sein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Wir kämen doch mit den Predigten noch klar. Wir könnten noch mit den Wundern zurechtkommen. Aber lass uns das ehrlich miteinander sagen, das ist gar nicht das Zentrale. Sondern die eigentliche Andersartigkeit von Jesus, das, was ihn so anders macht, ist die Tat am Kreuz auf Golgatha. So, damit hat er die Andersartigkeit zum neuen Prinzip an der Stelle erklärt. Was mache ich denn jetzt mit diesem Jesus? Was mache ich denn mit diesem Jesus? Seit 2000 Jahren ist das die Frage, nicht bei der Anderslinie, das ist jetzt raus, sondern bei dem Mainstream, was mache ich denn jetzt mit diesem Jesus? Und bei diesem Jesus habe ich dann immer die gleichen Varianten, wie ich mit dieser Andersartigkeit von Jesus umgehe. Gnädig in dem Sinn ist es, wenn ich überhaupt keine Kenntnis von Jesus habe. Es ist eine nicht geringe Anzahl von Menschen auf dieser Erde, die überhaupt keine Ahnung von Jesus haben. Da haben sie auch keine Problematik mit der Andersartigkeit. Die zweite große Gruppe, die hat zwar Ahnung von Jesus, demonstriert aber eine großzügige Gleichgültigkeit. Also es ist ihnen schnutzpiepegal. Es mag ihn geben oder nicht geben, es berührt meine Existenz nicht. Mit diesen beiden Gruppen haben wir schon die weitaus größere Anzahl von Menschen außerhalb des christlichen Sektors beschrieben. Unkenntnis und Gleichgültigkeit. Aber dann gibt es noch eine weitere Gruppe und diese weitere Gruppe sieht eine gewisse Annäherung an diesen Jesus, aber erlebt die Andersartigkeit als anstößig und geht den Prozess der Entschärfung. Also wie komme ich zu einem Mainstream-kompatiblen Jesus? Ja? Und das ist gar nicht so schwierig, gucken Sie in die kirchliche Landschaft. Ja? Wie kriege ich den Jesus so hin, dass er nicht mehr so negativ andersartig ist? Da muss ich ein paar Sachen umdenken, ein paar Sachen anders formulieren, die Akzente ein bisschen anders schieben, das mit dem Kreuz ein bisschen anders verstehen. Kriege ich aber alles hin. Die Entschärfung der Andersartigkeit. Und wenn ich Unkenntnis als eine Gruppe habe, wenn ich Gleichgültigkeit als die zweite Gruppe habe, wenn ich Entschärfung als die dritte Gruppe habe, dann habe ich die vierte Gruppe Gegnerschaft. Gegnerschaft. Die erkannt haben, die Andersartigkeit von diesem Jesus ist Prinzip. Die gehört zu ihm. Ein tiefes, letztendlich geistig gesteuertes Verständnis und kann nicht durch die Entschärfung verhindert werden. Sie muss bekämpft werden. Sie muss bekämpft werden. Deswegen gibt es seit 2000 Jahren auch den Kampf gegen Jesus in allen möglichen Varianten. Und diese vier Sorten, ganz grob, die Sorte der Unkenntnis, der Gleichgültigkeit, der Entschärfung und der Gegnerschaft des Hasses, die tauchen immer wieder auf, wenn es Jesus und seine Andersartigkeit da ist. Was macht denn diesen Jesus so anders? Jesus passt im Kern nicht in unsere normale Welt hinein. Denken Sie noch mal ganz kurz mit mir nach, dann merken Sie sehr, sehr schnell. Wir erfahren das immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass das, was mit Jesus gekommen ist und was mit seiner Tat gekommen ist, im krassen Gegensatz steht zu allen anderen Systemen, Ideologien, Religionen und Weltanschauungen, die es hier gibt. Denn alle Religionen, Systeme, Weltanschauungen, Systeme sind welche, die von Menschen ausgehend mit einem religiösen Gottheitssystem operieren und eine Verbesserung, Optimierung erwirtschaften, hinkriegen.
Ich, der Mensch, entwickle mich, wie auch immer, entscheide mich, lebe hin zu einer entsprechenden religiösen Autorität.
Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ihr seid vom Teufel, euer Vater ist der Teufel und ihr kennt mich sowieso nicht und Gott kennt ihr auch nicht und ihr könnt auch nicht dahin kommen, wo ich herkomme. Ihr habt auf gut Deutsch überhaupt keine Chance, in irgendeiner Art und Weise mit dem Eigentlichen, dem Göttlichen in Kontakt zu treten. Ihr seid raus. Das ist eine Katastrophe. Sie hassen mich, weil ich ihnen sage, ihre Werke sind böse. Sie hassen mich, sie lehnen mich ab, weil ich ihnen sage, so kommst du nicht zu Gott. Und dabei versucht doch jetzt die gesamte Menschheit seit Jahrtausenden, es richtig zu machen. Mit unterschiedlichsten Welten und Systemen und Gedankengebäuden. Und jetzt kommt da einer und sagt, no. Der Weg, nein, so nicht. Er setzt sich von allem anderen ab und durchstreicht alle innerweltlichen Systeme. Ach, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und setzt ein völlig neues System hin. Und das völlig neue System der Andersartigkeit ist, dass hier der lebendige Gott sagt, alles, was du brauchst, alles, was für die Anderslinie notwendig ist, schenke ich dir. Das ist so frappierend, dass der konditionierte Mensch seit 1. Mose 3, dass er das geht nicht, das kann nicht sein. Da muss es das Kleingedruckte im Vertrag geben. Das ist undenkbar, undenkbar, dass das so funktioniert, die Welt nicht. Nein, so funktioniert sie seit 1. Mose 3. Er ist ja auch der Andere. Wir haben es immer wieder in Seminaren deutlich gemacht und ich bleibe da lehrmäßig ganz straight dran, damit das in ihrem Kopf, ihrem Herz, ihrem Leben ankommt. Streng genommen, ganz, ganz streng genommen, ist der christliche Glaube keine Religion. Letztendlich sprachlich, ja, das wissen Sie, als Religionsgemeinschaft, aber vom Inhalt her ist der christliche Glaube keine Religion. Religion heißt, ich der Mensch. Ideologie heißt, Weltanschauung heißt, ich der Mensch setze etwas, nehme daran teil, partizipiere, engagiere, profitiere, bringe mich ein und bekomme entsprechend zurück. Christlicher Glaube sagt, kannst du vergessen. Und statt zu sagen, oh super, ist ja das ganz andere Modell, sagt die Mehrheit hier zu diesem anderen, nee, das will ich nicht. Wir lassen uns nichts schenken. Und das, was so nett klingt, ist teuflisch. Weil ich damit in einem Abhängigkeitssystem von Religionssystemen bleibe, die mich letztendlich in den Wahnsinn führen und mich nicht am Ziel ankommen lassen. Und daneben gibt es die Anderslinie, die sagt, du, so wie du es machst, geht es nicht. Aber so wie ich es gemacht habe am Kreuz, kann ich es dir schenken. Das ist so anders. Und ich bitte Sie ganz herzlich, dass Sie den Grad der Andersartigkeit von Jesus, den Grad der Andersartigkeit seiner Tat, den Grad der Andersartigkeit des Evangeliums sehr deutlich erkennen. Das ist fundamental. Und diese Andersartigkeit, die ist natürlich bei allem, was jetzt Jesus lebt, das atmet er aus allen Poren heraus. Jetzt können Sie mit mir... Merken Sie es? Jetzt kriegen die ganzen Stories, die ganzen wunderbaren Berichte, die Sie seit Kindheitstagen, die meisten von Ihnen kennen, jetzt kriegen die ihre neue Bedeutung. Die spüren doch, immer ist der andere da. Der andere, der läuft ganz normal durch Jericho, durch ganz normal.
Und der Mainstream sagt, was macht er denn jetzt? Jetzt holt er diesen kleinen, reichen, dicken da oben runter und geht genau zu dieser Type. Zu dieser Type, mit der man nichts zu tun haben will. Und geht zu dem ins Haus. Er geht zu dem, der außerhalb der Gruppe ist. Und gibt ihm etwas und schenkt ihm etwas. Heil, Leben. Und der ganze gute Mainstream steht doof da. Und sie ärgern sich. Lesen Sie mal nach, Lukas 19. Sie ärgern sich. Statt zu sagen, wow, cool, was Jesus mit diesem Zachäus macht. Sagen sie, der kann doch nicht mit dem an einem Tisch sitzen. Das ist doch anders. Ja. Sehen Sie ihn, wie er in dieser Männerrunde sitzt. Sehen Sie ihn. Und wie diese Frau da reinkommt, Lukas 7. Und all die ein bisschen Gespür haben, jetzt wird's ganz bescheuert. Jetzt benimmt sich jemand voll daneben. Und dann kommt diese Frau. Ach, Sie wissen, das ging überhaupt nicht. In der Männerrunde. Und auch noch diese Frau, die meisten Männer kannten die aus anderem Hintergrund. Und dann noch bei diesem Jesus. Du kriegst doch, du musst dich distanzieren von dieser Frau, würden wir neudeutsch sagen. Und er lässt die so nah ran, Sie wissen das, dass sogar mit ihren Haaren, gruselig. Und dann sagt er, dein Glaube hat an dir gehandelt. Du bist in der anderen Linie gelandet. Und der ganze Männerblock sagt, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und aus ihrer Welt haben sie ja recht. Und merken, wie anders. Sie können eine Geschichte nach der anderen. Und ich bitte sie, das neu wieder wahrzunehmen, dass Jesus nicht nur ein bisschen anders ist, sondern er ist komplett anders. Er ist nicht eine andere Geschmacksrichtung. In diesen Tagen sind meine Frau und ich beide in diesem Haus tätig. Das fordert unser kleines Haushaltssystem mächtig heraus, weil quasi wir nur noch zu Hause versuchen, den Schlafmodus kurz einzuhalten, dann morgens uns gegenseitig Tschüss sagen und dann in die Welten der La Höhe eintauchen. Das merken wir auch am Kühlschrank. Das merkt man dann doch relativ schnell. Und dann kommen so seltene Figuren wie ich dann tatsächlich mal in den Supermarkt. Meine Gemeindemitglieder sind ganz überrascht, wo sie mich da treffen. Und verstehen Sie, dann sind sie, ich gebe das gerne offen zu, mit der Produktfülle mancher Regale kurzfristig überfordert. Ich brauche ein bisschen länger als meine Frau, das zu finden. Ich muss ein bisschen Abstand kriegen, um die 25 verschiedenen Sorten kurz zu überfliegen, ob ich optisch die entdecke, die normalerweise bei uns zu Hause steht. Verstehen Sie, Jesus ist nicht nur eine Nuance, ist nicht nur eine andere Richtung, sondern der passt gar nicht ins Regal. Der passt nicht da rein. Und ich hoffe, Sie spüren das. Und Sie spüren diese wunderschöne Andersartigkeit von Jesus. Was oben ist, ist unten. Was vorne ist, ist hinten. Wer die Ersten sind, sind die Letzten. Sie kennen das. Es stimmt das ganze Weltsystem nicht mehr. Jesus ist unglaublich anders. Und jetzt kommt natürlich, wenn er der so andere ist, dann wird natürlich mit seinem Kommen jetzt auch tatsächlich alles anders. Jetzt wird alles anders. Jetzt ist Schluss. Das ist ja das, was deswegen feiern wir Weihnachten. Jetzt kommt dieser Kairos Gottes in diese Kronospampe hinein. Kennen Sie das Buch Prediger? Der Leitsatz des Buches Predigers steht über Jesus. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und recht hat der Prediger.
Sie können doch 13 Erfindungen machen, noch mal 7 andere Sachen machen und Ihre KI noch ein Update hinkriegen. Im Prinzip, mit Ihnen und mit mir, den Gestalten, den Menschen, geschieht nichts Neues. Wann geschieht erst was Neues unter der Sonne, wenn einer kommt von jenseits der Sonne? Wenn einer aus einem anderen System kommt, dann passiert auch wieder unter der Sonne was Neues. Und das ist Weihnachten. Da passiert etwas Neues. Da passiert etwas Neues. Jetzt muss der Prediger sagen, ja, es geschieht nichts Neues unter Sonne, unter Ausnahme, wenn Gott was Neues macht. Das ist natürlich klar. Und Gott macht was Neues. Er schickt seinen Sohn. Er schickt seinen Sohn und jetzt wird alles anders. Jetzt wird alles anders. Christus, der andere, der ganz, ganz andere. Erster Grundsatz. Und genießen Sie, wenn Sie mit Jesus im Gespräch sind, diese Andersartigkeit von Jesus. Diese wunderschöne, herausfordernde Andersartigkeit. Hüten Sie sich mit mir, zu meinen, Sie müssten ihn entschärfen. Sie müssten ihn kompatibel machen. Sie müssten ihn anpassen ans System. Denn wenn Sie das versuchen, stellen Sie sich das mal vor, was für ein fataler Irrtum das ist, dann verliert er genau das, was uns retten könnte, aus der Pampe raus. Wenn Sie Jesus so machen, wie alles schon ist, was wir schon haben, brauchen wir ihn auch nicht mehr. Und genau das merken wir ja in unserem entchristlichten Land. Denn diese Jesus-Restpampe, die kannst du ins historische Regal stellen. Wen Sie brauchen, ist den anderen. Lassen Sie Jesus den anderen bleiben. Nur in der Funktion, in seiner wunderschönen Andersartigkeit, ist er da. Grundlegend, haben Sie es? Jesus, der ganz andere. Und jetzt Sie und ich. Wie werden wir, die wir von unserer Herkunft her in die Kains nie gehören, maximal noch, weil das ist auch ein Jude hier, in die Abrahamslinie gehören, aber auch unter Johannes 8 stehen, also die Kainslinie, dann kommt die Abbiegung, wie auch immer. Ja, das heißt, sie landen dann trotzdem außerhalb des Neuen, bei all dem, was sie haben, denken sie an Römer 9. Wie kommen wir jetzt zu diesem Anderen? Wie kommen wir zum Anderen? Und wie werden wir, die Nicht-Anderen, zu Anderen? Und jetzt haben wir tatsächlich im biblischen Kontext, das müssen wir miteinander uns noch ein bisschen erarbeiten, haben wir zwei Sprachwelten. Und beide Sprachwelten, die ich jetzt kurz Ihnen beschreibe, haben beide ihre Bedeutung. Die eine Sprachwelt ist, dass mit dem Auftreten von Jesus, als Jesus kam, Markus Evangelium Kapitel 1, können Sie es nachlesen, da ist er dann da und dann fängt er an und den ersten Satz, den er sagt, im Markus Evangelium, hat es jetzt am Donnerstag mit unseren Bibelunterrichtsjugendlichen, wie fängt das eigentlich bei Jesus an, was ist denn der erste Satz, den Jesus sagt, der erste Satz, den Jesus sagt, ist, die Zeit ist erfüllt, das heißt, der andere ist da, das Reich Gottes ist herbeigekommen und jetzt kommt dieses Wort, auf das alles ankommt. Lutherdeutsch, tut Buße. Tut Buße. Schlicht griechisch auf Deutsch, kehrt um. Kehrt um. So, um dieses schlichte Wort ist natürlich unglaublich wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Der andere kommt, Jesus, schafft das andere, das Heilige Kreuz, und sagt denen, die nicht anders sind, dreht um und werdet anders. Er sagt nicht, jetzt gehen wir gemeinsam einen Entwicklungsweg. Wir schauen einmal, wie wir miteinander den großen Strom in einen Transformationsprozess hineinbringen können. So er sagt, in die große Pampe hinein, jederzeit wie jeder Generation, um an mir zu partizipieren, musst du umdrehen. Du musst raus aus dem bisherigen System. Du musst
anders sein. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, weil wir normalerweise eher von gemeinsam gehen wir unsere Spur. Gemeinsam erfahren wir die Transformation. Gemeinsam gehen wir in eine neue Ideologie hinein. Und der christliche Glaube geht konsequent in seinem biblischen Kontext einen anderen Weg. Geh raus aus dem bisherigen, fahr ein neues Gleis, geh in eine andere Richtung, entscheide dich für eine andere Konzeption. Verstehen Sie, dieser Entscheidungsruf, sagen wir, der hat natürlich seine ganz große Bedeutung und Berechtigung, dass zum Ausdruck kommt, ich kann in der Pampe, in der ich bisher unterwegs war, gesellschaftspolitisch, ideologisch, religiös, weltanschaulich, da wird nichts mehr draus. Ich muss jetzt raus. Ich brauche eine Entscheidung. Ich brauche einen Ruf. Ich brauche einen anderen Weg. Und deswegen gehört zum christlichen Glauben aus innerster Überzeugung dieser Entscheidungsruf dazu. Diese Konsequenz, dieses natürlich nur anbruchartig am Anfang eines geistlichen Lebens, aber immer das deutlich machen, hey, so geht's nicht weiter. Die Spur führt nicht zum Ziel. Steig da aus, komm zu Jesus, wie auch immer die Formulierung heißen. Das heißt, der Systemwechsel gehört grundlegend zum Christsein mit dazu. Zu bejahen, ich steige jetzt aus einem bisherigen System aus und steige in ein ganz anderes ein und dazu muss ich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist also kein Minus im christlichen Glauben, sie gehört zum Plus des christlichen Glaubens. Bei manch einem von uns ist sie zum Minus christlichen Glaubens geworden. Nach dem Motto, jetzt macht's doch dem Menschen nicht so schwer, indem er sie auffordert, sich für Jesus zu entscheiden oder zum Glauben zu kommen oder sich zu bekennen. Und da muss man deutlich machen, das ist nicht etwas, was ich schwer mache, das ist die Schönheit und die Kraft, dass ich bewusst sage, steig aus dem System, was nicht zum Ziel führt, aus. Steig in das System ein. Und wenn du zweigleisig fährst, geht's gleich ganz schief. Also, genießen Sie den Entscheidungscharakter christlichen Glaubens. Das muss ja keine dramatische Entscheidung sein. Ich denke das immer wieder. Ich habe mit so vielen Hunderten von Menschen gesprochen über ihre geistige Lebensgeschichte und sie ahnen schon, ich sage mal, bei 90% der Menschen, die in meinem Kontext zum Glauben gekommen sind oder ihre Glaubensgeschichte erzählen, so muss ich sagen, ihre Glaubensgeschichte erzählen, sagen die mir am Anfang immer den Satz, ach du, bei mir war das nichts Besonderes. Ich habe da gar nichts Großartiges, was zu erzählen. Ich sage, du sollst mir was Großartiges erzählen, du sollst erzählen, wie es war. Und dann werden die normalen, unaufgeregten Geschichten und Berichte erzählt. Irgendeine Jungschar-Freizeit, wo irgendein Mitarbeiter gesagt hat, willst du auch zu Jesus gehören? Und dieser 8-9-Jährige gesagt, ja, und dann beten wir zusammen. Und dann ja, ich habe auch nicht gesagt, dass 15 Engel und 13 Sternschnuppen vorbeikommen müssen, wenn ich Christ werde. Ich habe nur gesagt, es braucht eine Entscheidung. Braucht eine Entscheidung, damit klar wird, so nicht mehr, jetzt so, da raus, da rein, ohne Jesus, mit Jesus, nicht mehr ohne den anderen, mit dem anderen. Entscheidung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt aus eurem System aus, lasst euch retten, wie es auch heißt. Erste Welt. Und die zweite Welt, die ebenfalls dazu gehört, das ist umkehren, anders sein, auf eine andere Welt sich entscheiden. Und die zweite Welt ist die Welt, die wir in unserer Sprache auch haben, die Welt, dass wir etwas erlebt haben, was man passiv beschreiben kann, was eben mit mir als Objekt geschieht. War ich oben Subjekt und aktiv, bin ich jetzt im zweiten passiv und eher Objekt für meine kleine Welt. Das heißt, es geschieht etwas mit mir. Und Sie wissen, oder viele von Ihnen wissen, in der Bibel wird das beschrieben mit der neuen Geburt, der Geburt von oben. Und wenn irgendwo deutlich wird, dass wir anders sind, ist, Dann natürlich, wenn sie eine neue Geburt sind. Denn mit ihrer Geburt bestimmt sich ja ihre Identität. Richtig? Das bin ich. Kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Ja? So, das bin ich. Jetzt werde ich neu geboren. Das heißt, meine bisherige Identität kriegt eine andere Identität dazu. Also wenn irgendwo in der Sprache zum Ausdruck kommt, ich bin anders, dann, wenn ich eine neue Geburt erlebt habe. Das ist nicht nur ein bisschen was. Das ist ein Kompletttausch. Ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich bin anders. Wodurch bin ich anders? Ich bin immer noch die gleiche Größe, gleiche Gewichtsklasse, gleiches Alter. Was ist anders an dem anderen? Was ist anders am anderen, wenn er von Neuem geboren ist? Sie wissen es mit mir. Der Christus in mir. Der Christus in mir. Das war in dem nicht. In der Erstausgabe war das nicht. Jetzt bin ich von Neuem geboren. Der Christus ist in mir. Ich bin eine neue Person in und mit Christus. So, und das kennen wir in der deutschen Sprache. Denn jetzt sind sie die alternativ sind. Ich weiß, das Wort ist halt schwierig, aber wir brauchen das Wort. Wir brauchen das Wort. Wir brauchen das Wort. Ich sage auch warum. Weil im 15. Jahrhundert hat sich etymologisch was Hochinteressantes entwickelt. Dieses Wort alternativ, das wir heute ganz normal gebrauchen, ist ein Wort, das entweder von Alternus abwechselnd abgeleitet wird oder von Alternatus. Das dazugehörige Verb im Lateinischen nascere heißt geboren sein. Alternatus heißt anders geboren sein. Sie sind anders, weil sie anders geboren sind. Sie sind die Alternative, die geistliche, göttliche Alternative. Sie sind ein Alternatus, ein anders Geborener. Wir könnten sogar sagen, wenn Sie das wollen, müssen Sie übertreiben, aber Sie können sogar dieses Wort latinisieren für uns und sagen, Sie sind nicht Alternatus, Sie sind Deus Natus. Sie sind ein Gottgeborener. Und damit sind Sie natürlich eine komplett andere Menschenklasse. Auch da wieder, merken Sie, bitte merken Sie es, Sie sind mehr anders, als Sie denken. Sie sind mehr anders, als Sie denken. Und wir müssen jetzt ganz streng denken und merken, warum haben wir denn so oft gedacht, wir sind ja gar nicht so anders. Weil rein optisch unterscheidet sich so ein Anfang 60er Deus Natus jetzt nicht von einem Ursprungs-Natus-Menschen. Das heißt, dass man erkennt, was mich ausmacht, ist, wir hatten schon manches Mal, ich bleibe dabei. Das können Sie gar nicht sehen. Ich sehe doch nicht Ihnen an, dass Sie Deus Natus sind. So sehen Sie jetzt nicht aus. Oder wie muss denn einer aussehen, der Deus Natus ist? Wie muss denn der andere aussehen? Wir kommen gleich darauf, wo es denn sichtbar werden könnte. Aber erstmal für unseren Kopf ist, wir denken deswegen so gering von unserer Andersartigkeit, weil wir von der Sichtbarkeit auf den Grad der Andersartigkeit schließen, statt zu sehen, das, was ich nicht sehe, ist das Wesentliche meiner Andersartigkeit. Und das ist, Christus ist, ich bin in mir. Ich bin mehr anders, als ich selber denke, geschweige denn, was die anderen denken. Ich gehöre ja, oh, jetzt kommt's. Ich gehöre mit meiner Person zum anderen. Und alles, was in dem drin ist, alles, was in dem anderen drin ist, das kommt jetzt in meinem Leben an. Ich nehme Sie mit, nein, im biblischen Kontext. Der biblische Kontext, wir kommen gleich nochmal von einer anderen Stelle auf diese wunderschöne Bibelstelle, ist dieses Bild in Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So, und da sagt es die Rebe eines Tages, ich muss einen Antrag stellen
und hoffen auf Aufnahme am Weinstock. Quark, das ist ja eine Einheit. Die Bildsprache, wir kommen ja noch gleich drauf, wo sie bricht, aber die Bildsprache des 15 sagt, das ist gesetzt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und das Ganze bildet die gesamte Weinstock-Geschichte. Ihr gehört da dazu. Und damit seid ihr durch Entscheidung, kehre um, / durch neue Geburt, Alternatus, zum anderen gehörend. Und zwar organisch, personell, prinzipiell. Also nicht nur, ich habe einen Satz von Jesus gehört, den finde ich gut. Ja? Oder ich bin auch noch Mitglied einer christlichen Organisation. Oder das Gebot der Nächstenliebe hat auch seine Bedeutung für mich. Verstehen Sie, das ist ja nicht gefährlich, aber das ist es doch nicht. Ich bin Alternatus. Ich bin in einen Entscheidungsraum eingetreten. Ich gehöre zu diesem ganz anderen. Und das ganz andere von diesem ganz anderen ist, er hat an der Tat am Kreuz eine völlig neue Existenzform geschaffen. Nicht Religion, sondern den Glauben. Okay. Wow, wir sind gut. Also zeitlich. Denn wir haben jetzt zwei Grundlegungen. Ja? Die Grundlegung der ganz andere und die zweite Grundlegung seine ganz andere. Und wenn Sie jetzt das merken, dann entdecken Sie, dass jetzt viele Sprachwelten der Bibel für Sie stimmig sind. Denn er hat sie ja aus einer alten Welt der Allgemeinheit herausgerufen und sie, Kolosser 1, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, sie gehören jetzt in einen anderen Bürgerschaftskontext und Raum hinein, Sprachwelt. Oder zweite Sprachwelt, sie gehören jetzt fortan zur Ekklesia, zu seiner Gemeinde. Und das Wort, was dahinter steht, Ekkaleo, heißt herausrufen. Also aus dem bisherigen Pampe herausrufen, in einen anderen Raum stellen. In diesem Raum seiner Ekklesia sind alle, die mit ihm herausgerufen wurden. Und die gehören jetzt zu seiner Gemeinde, zu seinem Raum, seiner Person. Wie sind die da hingekommen? Doppelwelt, durch sein Tat der neuen Geburt, Alternatus, durch ihr Ja, indem sie gesagt haben, ich kehre um und entscheide mich für Jesus. Beide Welten greifen ineinander, spielen sie nicht gegenseitig aus. Und jetzt gehöre ich also tatsächlich da hinein. Ich gehöre in diesen Raum hinein. Ich gehöre zum anderen. Lassen Sie uns noch ganz kurz, das kriegen wir noch hin, so einen ersten Eindruck der Konsequenzen dieser Erkenntnis sondieren. Erster Eindruck, das ist ja genial. Das ist ja genial. Das Konzept ist ja viel besser, als ich dachte. Das ist viel radikaler, viel prinzipieller. Das ist mehr anders, als ich zu hoffen wagte. Das ist komplett anders. Das ist traumhaft. Das ist Euangelion, gute Nachricht. Das andere war Religion. Aber das ist Euangelion, gute Nachricht. Er schafft seine Tat, der andere, und lässt mich durch Neugeburt und Entscheidung teilhaben an ihm. Das ist genial. Was werde ich jetzt machen? Ich weiß nicht, viele von Ihnen sind mit mir ja nicht gerade erst gestern zum Glauben gekommen. Aber wenn das Durchdenken, das lehrmäßige biblische Durchdenken wieder ein bisschen bei uns ankommt, dann hat das ja Auswirkungen. Lehre führt zum Leben. Das heißt, ich lehre, ich kriege das gelehrt, ich bekomme das zu verstehen, ich bekomme das gesagt und es bewegt meinen Geist und erfüllt mein Herz. Und ich sage, mein Gott, ich werde dieses Anderssein, das du mir geschenkt hast, was werde ich jetzt damit machen? Ich werde es
genießen. Ich werde es genießen. Boah, ist das gut. Sind Sie auch ein bisschen genusssüchtig? Genusssüchtig in dem, was Jesus Ihnen geschenkt hat? Herr Jesus, ja, der komplette Wahnsinn. Du hast mich in die Anderslinie reingesetzt. Wow. So ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ. Ohne Schuld. Gigantisch. Kein Gerichtstermin mehr vor mir. Durch dein Kreuz alles mir vergeben. Von deinem Heiligen Geist bewohnt. Mit dazugehören zur Gottesfamilie. Hineingerufen die himmlische Bürgerschaft. Jetzt schon einen Wohnort im Himmel. Ich kann es gar nicht fassen. Jeden Tag im Direktzugang zum Allmächtigen. Der Vater im Himmel, mein Vater, der Allmächtige, mit dem ich in Jesus sprechen kann. Der Heilige Geist wohnend in mir. Ich werde das genießen. Ich stimme zu, das kriegen wir Deutschen nicht so gut hin. Aber es gibt eine alte Kultur, tatsächlich in der Christenheit, und die war unter anderem auch im Abendland präsent. Im Mönchstum gab es diesen Gedankengang viel, viel stärker. Gott genießen. Und ich denke tatsächlich, denken Sie über diesen Begriff für sich selber mit Gott nach, wie Ihre Genussform mit Gott aussieht. I don't know. Also wie das bei Ihnen am ehesten ankommt, diese Schönheit ankommt, dass Sie in aller Ruhe vor Ihrem Gott stehen und sagen, ich kann es nicht fassen, wer ich sein darf. Ich kann es nicht fassen. Und dass ich jetzt einfach nur da sein muss, im Sinn eines Alternatus und vor dir stehe und sage, mein Gott, was habe ich das unverschämt gut. Ich genieße dieses Geschenk. Noch einmal merken Sie, das ist unabhängig von Ihrer aktuellen moralischen Leistung. Da sind wir ja ganz komisch aufgestellt. Da taucht ja bei uns durch die Hintertür das alte System wieder auf. Wann können Sie Gott genießen? Wenn Sie vorher nett waren. Wenn Sie vorher heilig waren, wenn Sie vorher sich in die richtige Stimmung gebracht haben, wenn Sie den Eindruck haben, halbwegs, Sie sind ja kritisch, halbwegs ist mein Leben stimmig. Sie können mit Ihrer alten Persönlichkeit nie stimmig werden. Geht nicht. Die gehört zur alten Pampe. Mit der müssen Sie doch klarkommen. Klassische zwei Systeme. Aber in Christus, boah, mir geht's nirgendwo besser als in Christus und im Wahrnehmen der Christuswirklichkeit in meiner Person. Verstehen Sie, all diese Güter, die ich gerade beschrieben habe, gehören mir ja auch, wenn ich mir das nicht bewusst bin. Nur ist ein Riesenunterschied. Billiges Beispiel. Sie haben Ihren Kontoauszug nicht angeguckt. Und Sie haben gar nicht gemerkt, dass Ihnen jemand 100.000 Euro überwiesen hat. Das heißt, Sie sind eigentlich 100.000 Euro. Das ist eine angemessene Summe, brauchen Sie mehr. Sagen, was sind schon 100.000? Aber ich nehme mal an, ich habe gesagt, im Mittelfeld 100.000 sind viele von uns dankbar. Also, und das heißt, Sie leben, als ob Sie 100.000 Euro weniger hätten. Aber wie dämlich. Das gehört trotzdem Ihnen. Aber Sie würden ja ganz anders leben. Hören Sie? Und deswegen sind diese Vorgänge so wichtig, wo Leere ins Leben kommt, wo ich mir das wieder bewusst mache. Also mein Gott, ist ja der Wahnsinn. Da läuft so ein Exemplar hier rum, da im Oktober 25 und weiß von sich, Schuld weg, Sünde weg, Tod weg, alte Existenz weg, Christus in mir, das Leben, der Himmel. Was soll ich tun? Danke, ich genieße. Ich genieße. Das ist das Nächste. unmittelbare Konsequenz. Wow, das ist aber jetzt herausfordernd. Warum ist denn das, was ich jetzt gerade so genossen habe, gleichzeitig herausfordernd? Warum geschieht jetzt was ganz Eigenartiges, wo ich doch gerade in der Genussspur war? Und ich heb die Genussspur nicht auf. Aber das Problem ist doch, denken Sie mal mit mir nach, ich bin anders. Ich bin raus aus dem bisherigen System. Und das bisherige System sagt, das geht gar nicht. Du wirst sehr, sehr schön und sehr schnell wieder zurück ins alte System kommen. Und ich, die geistige Autorität im alten System, werde alles dran setzen, dass du wieder ins alte System kommst. Das heißt, genau die gleiche Gruppe, die genießt und zu Recht genießt und damit gar so Gott die Ehre gibt, weil sie genießt, ist genau die gleiche Gruppe, die herausgefordert wird, wieder zurückzurutschen ins alte System. 1. Petrusbrief. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist schon Schluss mit Genuss, oder? Oder 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Warum? Ich war gerade auf Genuss. Oder Epheser 6. Wenn du den Tag überleben willst, dann zieh die Waffenrüstung an. Meine Güte, warum denn? Ich bin doch bei Jesus. Und jetzt merken wir etwas, was alle merken, alle, die in der Anderslinie sind, merken das, alle in der Anderslinie merken das, dass das Gesamtsystem diese Anderslinie nicht duldet. Nicht so sehr der einzelne Mensch in der Pampe, das ist was anderes, sondern die Herrschaftsebene in der Pampe sagt, das geht nicht. Sie haben, ich habe es gestern in der anderen Bibelarbeit ausgedrückt, Sie haben eigentlich weniger Probleme, wenn Sie nicht in die Genussspur gekommen wären. Denn dann hätte das alte System gesagt, der ist ja drin. Und der marschiert Richtung Gericht und Richtung Hölle, läuft alles bestens, wunderbar. Jetzt steigen Sie aus durch Entscheidung und Neugeburt, Alternatus, und jetzt sind Sie auf der Verlustliste. Und jetzt müssen Sie wieder zurückgeholt werden. Und das spüren Sie alle. Das spüren Sie alle. Deswegen ist das so herausfordernd. Weil das alte System sucht Anknüpfungspunkte. Sucht Anknüpfungspunkte an Sie. Und Sie wissen, es findet Anknüpfungspunkte. Es findet natürlich Anknüpfungspunkte. Wodurch findet das alte System Anknüpfungspunkte? Allein dadurch, dass ich konditioniert bin. Ich bin ja so dermaßen konditioniert. Ich laufe ja von meiner Geburt her, von meinem Sein in der alten Existenz, laufe ich ja in der Konditionierung von 1. Mose 3, 1. Mose 4. Ich laufe ja wie alle. Und wie alle bin ich zutiefst überzeugt, von nichts kommt nichts. Und deswegen, Andreas, hast du das gar nicht verdient. Hat das alte System recht? Natürlich hat das alte System recht. Jetzt schauen Sie mal doch Ihren Lebenswandel an und nicht meinen Lebenswandel. Und dann machen Sie einen auf Gott genießen. Ach, jetzt komm mal runter. Jetzt versuch erst mal dein Leben in den Griff zu kriegen und dann sprechen wir uns wieder. Und merken Sie schon, sind Sie wo? In der Religion. Ich darf gar nicht genießen, weil ich es gar nicht wert bin. Das hat das alte System. Und das alte System hat recht, wenn ich dem alten System Raum gebe. Das alte System sagt, das ist ein ganz billiger Quark. Natürlich lebst du von den Geschenken des Allmächtigen, selbstverständlich. Aber doch nicht ausschließlich. Das ist ein Hand-in-Hand-Gehen. Fachausdruck, das ist eine Synergie. Gemeinsam kriegen wir das hin. Gott kommt dir ein bisschen entgegen und du kommst ihm ein bisschen entgegen. Und dann trifft man sich und dann wird's gut. Und du denkst, ja, da ist ja ein bisschen von meinem Alternatus drin. Scheint sinnvoll zu sein. Und so rutschen seit 2000 Jahren synergetische Systeme in den christlichen Glauben hinein. Sie kennen das. Sie kennen das. Bin ich ordentlich, nett, engagiert, religiös, fromm, baue ich mir mein Mäulchen auf. Ich weiß, ich bin heilsbedürftig. Und nehme, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann noch den Gnadendeckel obendrauf. Und Sie wissen alle, wir sind lang genug im Geschäft der Nachfolge, das ist ein solcher Krampf. Das ist ein solcher Krampf. Dann ist wieder 1. Januar. Und Sie sagen wieder, Herr, jetzt wird es besser. Sie haben ja im Dezember 25 ja nicht mehr angefangen, weil ich sage, es lohnt auch nicht mehr. Aber im Januar 26, mein Gott, da wird es besser. Da werde ich viel mehr Bibel lesen, ganz klar. Und natürlich auch mehr beten und mehr spenden. Und dann. Und merken Sie, spüren Sie es schon? Und das Problem hätten Sie alle nicht, wenn Sie nicht Alternatus werden. Sie sind ins Visier dieses Systems geraten, weil Sie Alternatus sind. Und ich bitte Sie, dass Sie das durchschauen. Dass Sie das durchschauen und begreifen, dass diese Andockpunkte, wo ich aus dem Anderssein herübergezogen werden soll in das Alte, dass die immer und immer und immer wieder da sind, immer wieder. Und die Variantenfülle ist unglaublich, aber Sie brauchen eine Durchlässigkeit dafür, das zu begreifen. Wo passiert das bei mir? Wenn Sie so einen normalen Gottesdienst sich anschauen, Sie sitzen in Ihrem Gottesdienst, dann wissen Sie ganz genau, dass in diesem Moment, in diesem Gottesdienst, nach dem Prinzip von Jesus ist es immer ein Corpus permixtum, immer ein gemischter Körper. Denken Sie an das Bild vom Getreidefeld mit dem entsprechenden Unkraut, was genauso aussieht. Dass in dem Moment in diesem Gottesdienst die einen Personen in ihrem Alternatus standen, den Allmächtigen ehren und preisen, und gleichzeitig Menschen in diesem Gottesdienst sind, die es als religiöse Leistung tun. Und das Schwierige ist, wenn sie in der Mischform sind, ein bisschen das und ein bisschen das machen. Sie wissen das doch. Also ist das, was wir jetzt haben, ich genieße Gott, immer noch wunderschön, aber ich bin nicht so naiv, als ob ich nicht wüsste, dass es herausfordernd. Und eine dritte grundsätzliche Erkenntnis noch, und dann sind wir für heute Vormittag durch, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, meine Entscheidung, dieser Stand von ihm, den er mir geschenkt hat, Alternatus zu sein, dass der jetzt tatsächlich in meiner Biografie immer und immer wieder neu getroffen werden kann und, sehr wichtig für den weiteren Lauf des Tages, dass der ausgebaut werden kann. Also ich bin in meinem Anderssein auf der einen Seite in einem mir zugegebenen Feld. Und dieses Feld, was er mir das gibt, kann ich aber unterschiedlich jetzt nutzen. Ich kann, um es mal in der Sprache zu sagen, ich kann es brach liegen lassen, weil es ist trotzdem mein Feld. Oder ich kann dieses Feld des Andersseins bestellen. Und dann geschieht etwas auf diesem Feld des Andersseins. Und Sie ahnen natürlich schon, das macht natürlich noch einmal
besonders spannend, wenn neben dem, was Gott mir gegeben hat und der Herausforderung, um die ich weiß, ich erkenne den Raum des Andersseins, in dem ich jetzt lebe, den darf ich jetzt aktiv tatsächlich gestalten. Was passiert dann mit so einer Person? Und das ist natürlich das, wo wir um 13 Uhr Fortsetzung machen. Ich möchte gerne Ihnen danken, dass Sie bei diesen grundlegenden Themen nicht ausgestiegen sind. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen gespürt, wir brauchen diese Grundlegung, sonst wird das zu flusig oberflächlich. Und wenn wir jetzt dieses Gebäude mit dem einen anderen Jesus gebaut haben und Sie zu diesen anderen seinen anderen gehören und genießen und herausgefordert sind und gucken, wie jetzt dieses Anderssein, dieser Acker des Andersseins bestellt werden kann, dann haben wir gute Bestimmung für die 13-Uhr-Einheit und ich möchte gerne zum Abschluss des Vormittages mit Ihnen beten. Himmlischer Vater, immer wieder neu stehen wir vor der Bibel und staunen über dieses Buch. Was für ein Phänomen. Von allen Seiten dient es uns und gibt es uns Lichtblicke und Einsichten. Und es ist unsere Quelle, die von dir kommt, mit der wir dich verstehen dürfen, soweit das menschlich möglich ist, mit der wir uns erkennen können, mit der wir die Welt verstehen dürfen. Und wir danken dir, dass du dich so wunderbar und grundlegend für uns geoffenbart hast. Und jetzt danken wir dir auch für diesen Vormittag. Und wir danken dir, dass von Jesus das gilt. Er ist der Deus totaliter aliter, der ganz, ganz andere Gott. Nicht zu vergleichen mit irgendeinem Götzen. Nicht zu vergleichen mit irgendeiner Religion, irgendeiner Weltanschauung, irgendeiner Idee. Du bist so wunderschön anders. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine tiefe, tiefe Andersartigkeit. Dein Gehorsam, deine Hingabe, deine Liebe, deine Tat am Kreuz. Danke. Und danke, dass sicherlich heute Vormittag in diesem Raum die weitaus meisten sagen werden, ja, das ist meine Welt. Ich gehöre zu diesem anderen. Ich gehöre zu Jesus. Ich durfte umkehren. Ich durfte Alternatus erleben. Und wir danken dir und genießen unser Sein in dir. Und danken dir von ganzem, ganzem Herzen für diesen neuen Weg, auf den du uns gestellt und zu dem du uns berufen hast. Ja, wir sind genervt. Ja, wir sind herausgefordert. Ja, es ärgert uns immer wieder. Gib uns Klarheit, die Systeme zu erkennen, Widerstand zu leisten, herauszutreten aus den Verstrickungen des Alten und das Neue in das Andere einzusteigen. Und dann schenk uns Vorfreude, diesen geistlichen Acker zu bestellen. Darum dürfen wir dich bitten. Danke für deine Güte, deine Freundlichkeit. Danke für dich, unseren Gott. Anbetung sei dir. Amen. Amen.